noch so eine merkwürdige Geschichte. Eine Geschichte über unsere Illusionen und unsere Ohnmacht. In der Bibliothek hielt sie sich immer an die Regale mit den Büchern ihrer Lieblingsautoren. Sie stand davor, wie Frauen morgens vor dem Spiegel stehen, zuversichtlich und doch zweifelnd. Dichter mit reinen Reimen irren sich nie. Sie wissen immer einen Ausweg. Sie trösten in jeder Not. Eines der ersten Geschosse traf die Bibliothek. Lehrbücher flogen durch die Straße wie aufgerissene Kopfkissen und Buchstaben schwebten in der Juniluft wie die Asche ausgebrannter Synagogen. Die Dichtung hat doch nicht gerettet. Die Dichter haben geschwiegen. Keiner fand einen reinen Reim auf den Namen der zerfetzten Schülerin, die am Morgen gekommen war, um ihre gelesenen Bücher zurückzubringen.
Damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Poesie und Pappmaché. Jascha hat jetzt gerade schon aus unserem heutigen Werk vorgelesen. Wir sprechen heute über Antenne, eine Gedichtssammlung von Seri Chadan, einem ukrainischen Schriftsteller. Und wir haben es auch schon auf Twitter und auf Instagram geschrieben. Wir hatten eigentlich ein anderes Werk für die neueste Folge geplant, haben aber dann aufgrund der aktuellen Situation uns entschieden, dass wir das Geschehen in der Ukraine, den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine natürlich irgendwie auch thematisieren möchten, weil uns das in verschiedenen Bereichen unseres Lebens natürlich auch begegnet ist. Und deswegen haben wir uns für Antenne für die Gedichtssammlung entschieden. Jascha, möchtest du mal mehr Infos zu dem Werk geben?
Hallo, auch nochmal von mir. Zu der Sammlung. Im ukrainischen Original ist die eine Sammlung, also die im Deutschen dann zu einer Sammlung wurde, eigentlich zwei Sammlungen. Eine erschien 2018, eine 2020 und daraus hat dann eben der deutsche Surkamp Verlag eine einzige gemacht, übersetzt von Claudia Date. Jetzt musste ich kurz auf mein Skript gucken, das tut mir leid, Frau Date. Ganz grob handeln die Gedichte vom Leben in der Ostukraine, aus der Chadan auch kommt. Und im Prinzip auch einfach vom Krieg. Wie gesagt, 2018 und 2020 erschienen, also dieser Krieg, der da seit 2014 herrscht, durchsetzt diese Gedichte eigentlich alle. Das ist in fast jedem zu spüren. Und für Chadan ist das gewissermaßen dementsprechend ein Herzensthema. Er kommt aus der Region, er kennt sie gut. Er ist auch jetzt noch, also aktuell heute in Charkiw im Osten der Ukraine und meldet sich da immer wieder bei Twitter zu Wort. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ja, natürlich auf Ukrainisch, also unverständlich
ja, für uns. Dafür gibt es ja den wunderbaren Übersetzer-Button.
Ja.
Den hat Leo Messerschmidt aber noch nicht entdeckt, meine Damen und Herren.
Ich bin noch nicht so vertraut mit Twitter. Nein, aber genau, da hört man immer noch von ihm. Aber du hattest ja auch in der Zeit gesehen, dass er da einen Text verfasst hat. Ich glaube, genau eine Woche nach dem Angriffskrieg oder nach Beginn des Angriffskriegs. Und da wurde dann unten in der Unterzeile geschrieben, dass er aber auch schwer zu kontaktieren sei. Also er scheint sich da auch in schrecklichen Verhältnissen, liegt ja auf der Hand, zu befinden.
Er antwortet wohl nur noch mit ganz kurzen Mails, also ja, geht mir gut, arbeite viel. Wie es ihm also wirklich geht, war da nicht rauszulesen, aber er ist auf jeden Fall, um nochmal auf seine schriftstellerische und dichterische Tätigkeit zurückzukommen, der vermutlich renommierteste ukrainische Autor aktuell, wie ich das so rausfinden konnte. Und schreibt anscheinend auch relativ regelmäßig, zum Beispiel für die Zeit, über politische Themen. Ist eine ganz interessante Person. Willst du uns vielleicht kurz aus seiner Jugend erzählen?
Also ich kann genau von seiner Ausbildung erzählen. Er ist studierter Literaturwissenschaftler und Germanist, hat sich aber auch mit der Ukraine auf einer wissenschaftlichen Ebene beschäftigt, Ukrainist, und ist mittlerweile der erfolgreichste ukrainische Schriftsteller. Und daneben beschäftigt er sich auch mit Musik, also veröffentlicht und organisiert verschiedene Musik- und Literaturfestivals. Lass uns jetzt mal bitte den Fokus auf die Gedichtsbände, auf den Gedichtsband legen, also auf Antenne. Inwiefern hast du den Krieg in der Donbass-Region, der ja 2014, wie du gerade auch schon gesagt hast, begonnen hat, inwiefern tritt er da auf? Wie hast du das wahrgenommen?
Also wir haben hier halt verschiedene Gedichte vorliegen, die zum einen, ja, habe ich ja eben schon so ein bisschen gesagt, das Leben im Donbass thematisieren und auch irgendwie die Liebe. Es geht um verschiedene Gedichte, handeln von einem Pärchen, das sich irgendwie trennt, zusammenrauft, wieder trennt. Aber es gibt irgendwie so ein stetiges Hintergrundrauschen, dass halt dieser Konflikt ist, beziehungsweise dieser Krieg. Manchmal tritt dieses Rauschen halt deutlicher zutage und manchmal ist das wirklich nur sehr, sehr subtil zu spüren. Es gibt Gedichte wie das, was ich zum Beispiel am Anfang vorgelesen habe, und da gibt es noch verschiedene andere. Ich muss hier mal kurz blättern. Auf Seite 130 zum Beispiel, Milizschule, September 2014. Sie sitzen an der Wand, im Schatten, in den der Scharfschütze nicht vordringt. Einer sitzt zur Sonne hin, schwarz wie sein eigener Grabstein. Dann geht's ein bisschen weiter und dann kommt: Ich bin kein Sänger, sagt er lässig. Ich bin ein Mörder. Ich bin ein Mörder, wiederholt er. Es klingt wie: Ich bin Briefträger. Ich arbeite als Briefträger. Singt ohne mich, sagt er lächelnd und mustert uns. Ihr singt, ich höre zu und halte Wache. Der schwarze Herbst 2014. In den Schulkasernen sitzen Freiwillige. Auf den Feldern vor der Stadt faulen die Sonnenblumen und die Gefallenen.
Also, das ist vor allem so dieser Vergleich am Ende, ist so unglaublich berührend und so klar, was in meinen Augen auch seine Texte ausmacht. Diese Genauigkeit. Mhm. Und dieses Unverblümt, dieses Raue.
Ich meine, die Texte handeln natürlich von dem russischen Einmarsch in der Ostukraine, der 2014 begann. Aber ich lese in diesen Texten natürlich jetzt auch einfach den Krieg vom 24. Februar hinein, weil das alles irgendwie so dazu passt. Auch jetzt mit den Sonnenblumen zum Beispiel. Ich weiß nicht, wir haben jetzt alle in den letzten Wochen irgendwie rausgefunden, dass die Sonnenblumen anscheinend ein Symbol der Ukraine sind oder zumindest, dass die Ukraine sehr viele Sonnenblumenfelder hat. Und irgendwie ist das für mich so ein, ja, da faulen die Sonnenblumen. Ich weiß nicht, wie war die Formulierung genau?
Ja, guck nochmal nach, aber es wird dann quasi so zum Sinnbild eines ganzen Landes.
Genau, also faulen die Sonnenblumen und die Gefallenen. Und irgendwie sehe ich da natürlich die Tausenden von Toten des jetzigen Krieges.
Ja, das liegt natürlich auch auf der Hand. Und irgendwie wird ja auch dann dieser Krieg in der Donbass-Region, der ja wirklich schon seit, jetzt muss ich schnell im Kopf rechnen, seit 8 Jahren herrscht, wird jetzt wie mit einem Vergrößerungsglas auf die ganze Ukraine übertragen. Und deswegen, das, was du gerade gesagt hast, okay, man kann halt in diesen Zeilen auch den aktuellen, den großen Krieg sehen, finde ich auf jeden Fall auch gerechtfertigt. Was ich jetzt gerade auch schon angesprochen habe, was mir sehr aufgefallen ist in seinen Texten und was auch überhaupt nicht bei der Übersetzung verloren gegangen ist, ist halt diese Genauigkeit, mit der er sich nicht nur halt mit dem Krieg beschäftigt, sondern auch mit der Dichtung selbst. Also man merkt, dass hier jemand schreibt, der sich mit Literatur, mit Dichtung auskennt und das auch auf einer wissenschaftlichen Ebene. Auch da möchte ich gerne was vorlesen aus dem Gedicht »Die großen Dichter der traurigen Zeit«. Das ist aus dem zweiten Teil des Textes ungefähr. Ich glaube nicht an Gott, aber das macht nichts, weil es ihn nicht gibt. Die Leser glauben nicht an mich, das macht auch nichts, weil es auch sie nicht gibt. Und weil die Vögel ihm nicht zuhören, will der Dichter sie zählen, in Herbstschwärmen unterm Himmel. Eifrig zählt er und vermerkt jede einzelne Schwalbe in einem Heft. So viele fortgeflogen sind, so viele sollen wiederkommen. Alle muss man zählen, keine darf man vergessen. Die wahre Dichtung stützt sich immer auf Genauigkeit.
Diese Vögel habe ich auch irgendwie als Metapher der Kampfflugzeuge gelesen. Also es ist vielleicht einfach auch ein bisschen weit hergeholt, aber irgendwie ist das, wenn man natürlich weiß, in welchem Kontext das geschrieben ist und dann den aktuellen Kontext drüber legt, kriegt das natürlich alles eine doppelte und dreifache Bedeutung. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Auf Seite 35 gibt es auch ein Vers: Ein Vogel, der das Lufttor verteidigt. Weiß nicht, da ja, war für mich direkt...
Ja, an der Stelle liegt es mehr auf der Hand. Hier habe ich die Schwalbe bzw. die Vögel eher als die Menschen gelesen, die gerade in dieser Region eigentlich leben, deren Heimat das ist, die Hier schreibt er ja auch, so viele sind fortgeflogen, so viele sollen wiederkommen. Mhm. Also zu dieser Hoffnung, dass es immer noch eine Heimat ist und nicht nur ein Ort des Krieges. Also ja. Genau, aber so vielseitig ist halt auch irgendwie sein Text.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass er zum Beispiel 2014 schon gesagt hat, ich bin überzeugt, dass in der Ukraine zurzeit ein Prozess des Umdenkens stattfindet, der für die Zukunft unserer Kultur von entscheidender Bedeutung ist. Denn dieser Krieg führt dazu, dass viele nun wirklich begreifen, dass für die kulturelle Identität nicht entscheidend ist, ob du Russisch oder Ukrainisch schreibst oder sprichst, sondern ob du dich als Bürger dieses Staates fühlst. Auf diese Weise beschleunigt der Krieg die Herauslösung vieler Ukrainer aus den letzten Resten einer gemeinsamen postkommunistischen mentalen Vergangenheit. Er zwingt die Menschen dazu, sich von Russland abzugrenzen, sich als Ukrainer zu sehen und sich mit der Frage zu beschäftigen, wie stehe ich zu diesem Land? Und ich finde genau das, sich damit beschäftigen, wie stehe ich zu diesem Land, macht er mit diesen Gedichten.
Ja, das was du jetzt gerade hier zitiert hast, das ist mir tatsächlich auch schon mal oder an zwei anderen Stellen begegnet. Einmal in einem anderen Podcast, dem Machiavelli-Podcast, wo es, ich glaube, das war die erste Folge, die von der Ukraine gehandelt hat, wo Wassily Golod davon erzählt hat, dass die ukrainische und russische Sprache ja sehr ähnlich sind und sich eigentlich, man kann ja fast sagen, so wie Dialekte nur unterscheiden. Und dass schon auch seit mehreren Jahren in der Ukraine eine Art des Protestes gegen Russland herrscht, indem man sagt, okay, ich verbanne die russische Sprache aus meinem Sprachgebrauch. Und dieses Herauslösen und also Herauslösen von der russischen Identität so gesehen und das Verstärken einer ukrainischen Identität scheint ja auch wirklich was zu sein, was jetzt nicht nur hier in diesem Zitat deutlich wird, sondern was halt schon seit mehreren Jahren auch das Leben dort prägt.
Ja, das können wir jetzt natürlich nicht erster Hand beurteilen, weil wir natürlich weder die eine noch die andere Sprache sprechen und auch nicht in der Ukraine sind oder gewesen sind. Was mich in dem Sprachenkontext auch noch interessieren würde, ist, ob es eigentlich im Original Reimschemata gab, weil die gibt es natürlich in der Übersetzung gar nicht. Also da reimt sich ja nichts.
Das war für mich auch, um ehrlich zu sein, okay, da kam noch ein weiterer Faktor dazu, dass ich es nämlich das erste Mal als E-Book gelesen, also ein Buch als E-Book gelesen habe. Aber dann kam,
Horror.
Ja, aber wirklich. Stellen sich meine Armhaare auf. Nein, aber dann halt dieses fehlende Reimschema war wirklich erstmal gewöhnungsbedürftig.
Tich.
So, wow. Weil natürlich auch so diese Texte jegliche Melodie verloren haben durch die Übersetzung. Ja. Also man hatte weder die Melodie noch ein Reimschema. Ja, okay, aber es ist natürlich auch unnötig, das zu kritisieren. Das liegt natürlich auf der Hand.
Deswegen sage ich, ich würde gerne wissen, wie das im Original ist.
Er schreibt ja auch, ich weiß nicht genau in welchem Text, aber in einem davon, dass Dichtung ja auch dieses Reimschema ausmacht. Also denke ich schon, aber...
Das wäre natürlich kurios, wenn er das dann jetzt einfach nicht machen
genau,
würde.
Genau, das wäre jetzt einfach so meine Hypothese. Keine Ahnung. Ja.
Was ich an seiner Person noch ganz interessant finde, einfach noch so ein bisschen zynischer Side-Fact, dass er 2016 eine Petition unterschrieben hat gegen das russisch-syrische Bombardement von Aleppo. Und jetzt, ja. Lass uns doch nochmal zum Stil kommen. Hast du irgendwas, was dir besonders aufgefallen ist, positiv, negativ?
Ja, also was in meiner Wahrnehmung sehr durchmischt war, und zwar die Wahl der Metaphern, der sprachlichen Bilder, das war an manchen Stellen, so wie zum Beispiel der Vergleich, den du eben vorgelesen hast, den finde ich unheimlich stark. Aber es war an manchen Stellen auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht genau, wie ich das in Worte fassen kann. Es waren manchmal so aufgepumpte Wörter, was wahrscheinlich auch an der Übersetzung liegen kann. Aber dass einem sich der Sinn dahinter entzogen hat oder dass dann unheimlich große Wörter für einen kleineren Kontext verwendet wurden.
Hast du ein Beispiel?
Ja, eben diese aufgepumpten Metaphern werden auch in einem Artikel von Deutschlandfunk kritisiert. Und da wird dann zum Beispiel die Metapher "quillt die Welt über vor Musik und Feuer" angesprochen oder "Ernte der Geschichte" eingebracht oder gleich irgendwie so der ganze Rhythmus des Universums wird angesprochen. Also so dieses ganz, ganz aufgepumpte und dieser Blick, den er ja an manchen Stellen bewiesen hat für Genauigkeit, wie ich das auch gerade an der einen Stelle vorgelesen habe, der geht dabei halt verloren. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber ich meine, das ist natürlich ein sehr subjektiver Eindruck, also einfach, ob jemandem das gefällt oder nicht.
Genau, das ja, ist der Punkt.
Also ich finde, das ist jetzt nichts, was man so universell ihm ankreiden könnte und was halt so wasserdicht ist, weißt du? Aber also es ist nicht krumm, also es ist kein mangelhaftes Sprachbild, sondern das ist einfach...
Nein, das meinte ich auch gar nicht, dass die Sprachbilder verschoben seien, sondern dass man halt manchmal, dass es manchmal so aufgepumpt ist.
Und ja, klar.
So diese Genauigkeit, die ich an manchen Stellen wirklich so stark finde, dass die irgendwie so verloren geht, dieser Blick.
Deutsch ist natürlich auch einfach eine sehr nüchterne Sprache und sehr... ja, im Vergleich zu anderen Sprachen sehr bildschwache und ich kann natürlich gar nicht beurteilen, wie das im Ukrainischen ist, aber vielleicht liegt das auch einfach daran, dass es eine bisschen gewaltige, also ein bisschen epischere Sprache ist, aber das werden wir halt jetzt so schnell nicht rausfinden. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Hab das jetzt an ein paar Stellen auch so ein bisschen so empfunden, aber jetzt nicht so übermäßig. Also ich habe da im Prinzip durchgelesen. Mir ist aufgefallen, das ist jetzt keine Kritik, sondern einfach was mir aufgefallen ist, dass er sehr viel Naturmetaphorik benutzt. Also ganz viel Vögel, Felder, Sonnenblumen.
Ja, viel Ursprüngliches.
Ja, sehr archaisch irgendwie. Und das stelle ich mir vor, liegt vielleicht zumindest gewissermaßen daran, dass die Region, aus der er kommt, ja sehr landschaftlich offen ist, sehr weit. Also so, ich habe dann bisschen zu gelesen in den letzten Tagen und das ist wohl sehr, ja, ein sehr weites, sehr offenes Land, wo viel angebaut wird, viele Felder, unendlich weit und so. Und da passt natürlich so eine Lyrik besonders zu, wenn man das so vor der Tür hat und auch im Prinzip nichts anderes gewöhnt ist.
Und das, ja. Vielleicht auch, also wenn man das jetzt von einer rein metaphorischen Ebene sieht, trifft da natürlich dann auf dieses natürlich ursprüngliche, dann das Harte, der Krieg, das ist natürlich dann auch so vom Sprachbild einfach von sich aus schon sehr, sehr stark und deutlich.
Und ein bisschen kurios auch, weil dieser Krieg eigentlich nicht metaphorisiert wird. Also der Krieg ist halt der Krieg so und das Mädchen, was in der Bibliothek war, wird halt zerrissen. Und in den Gedichten, wo der Krieg nur Hintergrund ist, gibt es total viele Metaphern. In den Gedichten aber, wie gerade schon gesagt, in denen der Krieg das
Leitende ist.
Ja, das Leitmotiv ist quasi. Gibt es ganz, ganz wenige Metaphern und alles ist sehr klar, sehr direkt, eigentlich kaum verschlüsselt. Weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
Ja, schon. Also ich fand aber, dass die Gedichte, in denen der Krieg verschleiert war durch Metaphern, dass die schon stärker vertreten waren. Also die, wo der Krieg richtig benannt wurde, die waren
nicht so eher viele, selten.
Das waren ja eigentlich so die du jetzt gerade vorgelesen.
Ja, noch so zwei, drei andere, aber so mehr als fünf oder so, wo das so unmittelbar so war, nicht. Ich erinnere mich auch an eins, wo der Soldat, der Dekorierte, also der Hochdekorierte, auf dem Asphalt sitzt. Ich muss mal ganz kurz schauen, welche Seite wir hier haben. Seite 119. Er sitzt auf dem Bordstein, den Kopf in die Hände gestützt. Tarnkleidung, Kampfstiefel, Winkel. Über und über mit Orden dekoriert. Dekoriert, halb tot. Und das ist ja auch wieder so eine Stelle, wo der Krieg einfach ganz unmetaphorisch einfach rauskommt. Dass dieser gebrochene Mensch da einfach auf dem Boden hockt.
Diese Stellen, an denen der Krieg so ohne Umschweife dargestellt wird, finde ich, zeichnen dann auch so seine besten Texte aus.
Ja, finde ich auch.
Wenn es nicht so aufgepumpt, nicht so verschleiert ist und darin liegt auch die Kraft in meinen Augen seiner Texte.
Das ist so. Hast du irgendein Lieblingsgedicht, in Anführungsstrichen? aus der ganzen Sammlung?
Da muss ich mal schnell in meinem E-Book blättern.
Jetzt aber schnell.
Ich glaube, es ist wirklich das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, also die großen Dichter der traurigen Zeiten, wo ich den zweiten Teil vorgelesen habe. Aber ich finde, dass das allgemein so einer seiner besten Texte ist.
Mhm. Willst du uns den auch noch
vorlesen? Nee, also das lese ich jetzt nicht nochmal ganz vor. Da können sie, die Leute auch gerne mal ins Geschäft gehen und sich ein richtiges Buch.
Das finde ich sowieso ein guter Ansatz.
Holt keine E-Books, bitte. Genau, weil ich auch diese, vor allem wenn wir uns jetzt mal von diesem ganzen Kriegsthema in seinen Texten abwenden und sagen, okay, wir betrachten jetzt nochmal die Seite, wo er übers Dichten selbst schreibt. Mhm. Und das ist genau eben so ein Text, die finde ich auch sehr stark, vor allem wenn man sich selber mit Sprache und Schreiben beschäftigt. Was ist dein Favorit, Jascha? Du wedelst hier schon mit deinem Buch.
Ich kann es gar nicht abwarten, das jetzt vorzulesen.
Go.
Zuletzt kommt die Sonne, sie hetzt, sie rennt, als käme sie zu spät zu jemandes Begräbnis, als könnte sie etwas wettmachen, sie verharrt, sie zögert, schließlich nimmt sie den Weg, den ihr die Sonnenblumen weisen. Das mag ich, weil ich die Sonnenblumen-Metaphorik irgendwie mag, ich glaube, wie gesagt, einfach weil die in den letzten Wochen irgendwie so aufgekommen ist und ich finde, das ist einfach ein ganz schönes, also in ziemlich viel Zerstörung ist das ein selten optimistisches Gedicht. Vielleicht sogar das einzige oder zumindest eins der wenigen, die in dem ganzen Band überhaupt vorkommen. Ja, und ich finde, es ist auch irgendwie schön, den Weg zu nehmen, den die Sonnenblumen weiß.
Ja, um nochmal jetzt so den Bogen ganz zum Anfang zu spannen, zu unserer Twitter-Unterhaltung. Also du hast ja dann anscheinend die Übersetzerfunktion bei Twitter ausfindig gemacht. Wie sind so die Tweets, die er da geschickt
aktuell?
Hat? Ja, also wie ist so der aktuelle Ton?
Der Ton ist informierend und optimistisch trotzig.
Okay.
Er ist halt noch da, also zumindest hört sich das so an. Er twittert jetzt auch nicht irgendwie übermäßig häufig, also gibt keine, ist jetzt nicht journalistisch tätig mit irgendwelchen Updates und so, sondern das sind mehr so Gedanken. Aber die sind jetzt nicht komplett düster, sondern mehr so ein bisschen, wir müssen da jetzt durch und wir schaffen das.
Ja. Wir haben ja jetzt wirklich sehr ausführlich über seine Gedichte gesprochen. Er hat aber auch Romane veröffentlicht, auch auf deutscher Sprache. Mesopotamien, das Internat. Hast du Lust, jetzt mehr von ihm zu lesen?
Mesopotamien liegt ja schon da hinten.
Das wissen die Zuhörer ja nicht.
Das ist korrekt, aber ja, Mesopotamien liegt da. Das habe ich jetzt auch erst gekauft, nachdem ich Antenne gelesen habe. Nicht, weil ich Antenne so übermäßig überragend fand. Ich finde generell, Lyrik ist übersetzt sehr schwierig zu lesen. Also zumindest Lyrik, die auch einen stilistischen Anspruch hat, im Sinne von, die mit Reimen arbeitet und so. Aber einfach, weil mich das Thema interessiert und weil mich der Autor interessiert. Und Mesopotamien ist ja der große Roman, würde ich sagen, oder sein großer Roman, der auch am meisten besprochen wurde und auch in Deutschland halt erstens erschienen ist auf Deutsch, aber auch irgendwie so relativ groß von der Kritik aufgenommen wurde. Und spielt in Charkiw. Und ich finde es einfach interessant, jetzt zu sehen, wie das da war mit dem Krieg, der schon 2014 begonnen hat. Und jetzt wissen wir alle, vor allem in den ersten Kriegstagen und natürlich auch immer noch, wurde Charkiw total bombardiert. Und ich bin gespannt, was sich da für den jetzigen Krieg für Lehren rausziehen lassen können von jemandem, der da sehr bewandert ist einfach.
Vielleicht kannst du dann auf Twitter oder Instagram uns auch updaten, was du da von dem Buch hältst. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Genau, und jetzt bleibt eigentlich nur unsere abschließende Frage, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast.
Habe ich nicht. Ich würde dir aber gerne zuvorkommen und dir diese Frage stellen. Also wenn du ihn beim Schnaps oder meinetwegen auch beim Kaffee treffen würdest, was würdest du ihn fragen?
Ich würde mich sehr, sehr gerne mit ihm darüber unterhalten, was ukrainische Identität für ihn bedeutet. Weil ich denke, dass die Ukraine jetzt gerade mal ganz, ganz doll von außen betrachtet, natürlich auch an diesem Wendepunkt steht, wie kann man sich von Russland abheben, was was ist die ukrainische Identität? Genau, und da würde ich gerne seine Ideen, seine Meinung zuhören.
Gut, das ist eine sehr spannende Frage, die er dir mit Sicherheit relativ ausschweifend beantworten könnte. Gut, ich danke euch fürs Zuhören, euch und Ihnen, bei einer sehr speziellen Folge, deren Vorbereitung auch nicht einfach und sehr spontan war, aber die wir unbedingt machen wollten. Und hoffen, dass wir auch beim nächsten Mal wieder in guter Gesellschaft sind. Dann geht es um Ocean Vuong, wie wir es eigentlich auch schon heute geplant hatten. Wir hoffen, ihr geht in den Laden und kauft keine E-Books. Kauft euch Antenne und alles andere, wie Mesopotamien dann ist, werden wir euch wissen lassen. Ich bin Jascha Winking, bei mir war Lehrmesser Schmidt und das